heute geht es im Glücksheldin-Podcast darum, wie wir Frauen ohne Schmerzen im Einklang mit unserem Zyklus leben können. Herzlich willkommen im Glücksheldin-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit und Selbstbestimmung im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide Resilienz- und Stressbewältigungstrainerinnen und wir sind hier, um dir ganz konkret zu helfen, die gelassene und selbstbestimmte Mama zu werden, die du sein möchtest. Ich freue mich riesig auf das Thema und unsere ganzen Glückshelden-Programmteilnehmerinnen auch, denn das Thema Zyklus beschäftigt ganz viele. Wir haben uns eine ganz tolle Expertin in den Podcast geholt, die uns das Thema erklären kann. Und zwar ist das Anne Lippold vom Podcast Zyklusgesundheit leicht gemacht. Und sie hat auch noch einen Podcast, nämlich Einfach zyklisch. Ursprünglich hat sie einmal Wirtschaftsingenieurwesen studiert, aber nachdem sie regelmäßig einmal im Monat von ihrem Zyklus ausgenockt wurde, sprichwörtlich, hat sie dann angefangen, sich mit dem Thema intensiv zu beschäftigen. Und heute hilft sie, und das finde ich so schön, ganz konkret, wie wir unseren Zyklus in unser Leben integrieren können und vor allem das Thema Zyklusgesundheit selbst in die Hand nehmen und positiv beeinflussen können. Anne und ich, wir sprechen im Interview darüber, ob es normal ist, Schmerzen im Zyklus zu haben, was wir konkret tun können, um schmerzfrei oder schmerzfreier zu leben, welche Rolle unsere Hormone spielen und wie wir sie in Balance bringen können, warum wir an manchen Tagen so feinfühlig und emotional sind und was die vier Zyklusjahreszeiten damit zu tun haben, was PMS und PMDS ist, wie wir uns ernährungstechnisch das holen, was wir brauchen und wie wir unseren Kindern einen gesunden, schamfreien Umgang mit ihrem Zyklus beibringen können. Eine Bitte, wenn dir das Interview gefällt, dann denk doch dran, uns eine Sternebewertung, am besten 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App zu geben. Das hilft uns immer weiter. Wenn du das Interview anhörst, wirst du gleich merken, dass die ganzen Zyklusthemen unheimlich viel damit zusammenhängen, wie wir Mütter und Frauen zu uns stehen. Die hängen damit zusammen, wie gut wir auf unsere Bedürfnisse achten, uns auch mal abgrenzen und Nein sagen können. Und wenn du bei dir beobachtest, dass du dich oft schuldig fühlst, dass deine Kinder wegen dir Schaden genommen haben, dass du viel über Probleme nachdenkst, dich das unheimlich anstrengt und Kraft kostet. Ja, und wenn sich immer wieder das schlechte Gewissen einschleicht und du stark verunsichert von anderen Meinungen bist, deine Auszeiten gar nicht genießen kannst und auch nicht mehr weißt, was dir Spaß macht, wenn du viel mit deinem Partner, mit deiner Partnerin über mangelnde Wertschätzung und Anerkennung streitest, dann haben wir jetzt was für dich. Und zwar bieten Kathi und ich erstmals einen live, also wirklich live Offline-Workshop für dich an. Im Mai und Juli. Und wenn du Lust hast, weg vom schlechten Gewissen hin zur Zufriedenheit, Entspanntheit als Mutter zu kommen, hin zu, ich genieße das Leben und lebe mich und mache das auch, worauf ich Lust habe, dann haben wir 10 Plätze im Mai und 10 im Juli für dich frei. Wir würden uns unheimlich freuen, dich auch mal so kennenzulernen, ganz persönlich. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne eine kurze Mail an hallo@glücksheldin.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Interview. Wir freuen uns riesig, dass du heute hier bist, Anne. Unsere Teilnehmerinnen im Glücksheldin-Programm haben gesagt, wow, cool, dass die kommt. Wir haben so viele Fragen unseren Zyklus betreffend und haben gleich losgelegt. Die habe ich heute alle dabei. Also schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schauen wir mal, wie wir durchkommen und wie viele Fragen wir beantworten können. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch, da zu sein.
Ja, schön. Ich habe mich ja gefragt, liebe Anne, du bist ja ursprünglich Wirtschaftsingenieurin. Und Ich verbinde damit, obwohl das ein Vorurteil ist, aber immer noch sehr strukturiert denkende, eher rational denkende Menschen. Wie kam denn dein Wandel zum Thema Zyklus?
Also dieses Vorurteil trifft auf jeden Fall auf mich zu. Ich bin immer noch sehr strukturiert und meistens auch noch sehr rational. Aber in den Zyklusphasen, wo das nicht ganz so gut klappt, erlaube ich mir auch, das nicht sein zu müssen. Also ich bin da nicht mehr so streng mit mir. Ja, wie bin ich da hingekommen? Das war nicht, dass ich im Kindergarten schon gesagt habe, oh, ich will mal Zyklusexpertin werden, wie manche Kinder schon ganz begeistert sagen, was sie werden wollen, sondern ich wusste ziemlich lange eigentlich nicht, was ich werden soll und bin quasi einfach nach meinen Stärken gegangen. Und da hat Wirtschaftsingenieurwesen mit Maschinenbau ganz gut reingepasst, weil ich eben so rational war, durchstrukturiert, weil auch Optimierung immer so mein Ding war, Effizienz, Zeit sparen, Geld sparen, damit man sich noch mehr Schokolade kaufen kann. Und meine Eltern sind auch beide Ingenieure, deswegen war das, glaube ich, auch so ein bisschen vorbestimmt, dass ich selber auf der Schiene lande. Und mich hat aber das ganze Zyklusthema auch mein Leben lang begleitet, aber eher im Negativen. Also ich habe von Anfang an ganz, ganz starke Menstruationsbeschwerden gehabt, ganz starke Regelschmerzen auch gehabt, mit Stimmungsschwankungen immer stark zu kämpfen gehabt. Und das hat irgendwie mein rationales Ingenieursleben ständig durcheinander gebracht. Also ich fand es super oft nervig, Frau zu sein, weil einmal im Monat war ich halt ausgenockt. Meine Kollegen sind quasi auf der Karriereleiter an mir vorbeigezogen und ich musste regelmäßig Meetings canceln oder konnte meine Ergebnisse nicht präsentieren, musste die von anderen präsentieren lassen, weil ich einfach nicht da war, ja, also weil ich nicht arbeiten konnte, weil mein Zyklus mich lahmgelegt hat und das hat mich extrem genervt und damals fand ich Frau sein einfach so als eine Schwäche, die mir das Leben schwer machte und es brauchte so ein, zwei schwere Tiefpunkte in meinem Leben, sag ich mal, wo ich dann mitgekriegt habe, okay, so kann es eigentlich nicht weitergehen, ich muss jetzt unbedingt was dran ändern. Vorher haben Ärzte, Ärztinnen immer zu mir gesagt, ja, das ist halt so, als Frau muss man da durch, damit müssen sie leben, nehmen sie die Pille oder Schmerztabletten und richtig ernst genommen gefühlt habe ich mich eigentlich nicht. Aber nach der Geburt meines großen Sohnes sind relativ schnell die Menstruationsbeschwerden wiedergekommen, also relativ schnell habe ich meine Periode wiedergekriegt und dann dachte ich mir so, okay, eigentlich müsste ich mich hier gerade um dieses kleine Würmchen kümmern, was schreit und hochgenommen und geschunkelt werden will und ich kann aber nicht, weil es mir so schlecht geht.
Ja.
Und das war, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht Sinn der Natur sein, ja? Also Sinn der Natur, meine urbiologische Aufgabe ist eigentlich gerade mich um mein Baby kümmern. Aber ein biologischer Prozess hält mich davon ab. Das stimmt doch was nicht.
Ja, total.
Also entweder sind wir eine Fehlkonstruktion, da kam wieder der Ingenieur irgendwie raus, oder wir machen irgendwas falsch. Und dann habe ich halt ganz strukturiert geguckt, okay, wozu ist der Zyklus eigentlich da? Was bedeuten Schmerzen eigentlich? Ich habe mich ganz intensiv mit der Schmerztherapie an sich auch auseinandergesetzt, die ja ein sehr ganzheitliches Fach fast schon ist, also wo ja auch Psyche mit reingenommen wird, Bewegung, Ernährung etc. Und habe dann quasi all diese Erkenntnisse auch auf mich angewendet und dachte mir, es muss doch irgendwie auch bei Menstruationsbeschwerden helfen. Und 3 Monate später war ich schmerzfrei, also wirklich komplett.
Ja.
Seitdem hatte ich einen Rückfall, kann aber auch genau sagen, woran das lag. Und war natürlich erstmal total happy, ja, mega cool, endlich habe ich den Scheiß nicht mehr. Und dann habe ich meinen Freundinnen davon erzählt. Dann ging es denen auch besser, dachte ich mir, okay, dann war es ja kein Hokuspokus, irgendwie muss ja was dran sein und habe dann Freundinnen von Freunden geholfen etc. Und dann hat sich so dieser Kreis erweitert an Frauen, die zu mir gekommen sind und dann dachte ich mir, okay, da ist ein großer Bedarf, meine Methode funktioniert irgendwie, habe das dann natürlich auch strukturiert und eine sehr strukturierte Herangehensweise jetzt da entwickelt und ja, dann bin ich damit irgendwie selbstständig geworden.
Toll, oh, das klingt total spannend. Ich habe auch gerade sofort an unsere Teilnehmerinnen gedacht. Eine schreibt zum Beispiel, ich hatte in den letzten Jahren sehr doll mit Zyklusbeschwerden zu kämpfen, aber nicht körperlich, sondern auch psychisch. Leider hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich eine Ahnung hatte, woran meine Beschwerden liegen könnten. Zeitweise war es so schlimm, dass ich schon dachte, ich wäre depressiv. Nur durch meine eigene Beharrlichkeit der Sache auf den Grund zu gehen und eingehende Recherche bin ich dann irgendwann auf PMS beziehungsweise in diesem Fall PMDS gestoßen und weder meine Hausärzte noch meine Gynäkologin sind vorher auf die Idee gekommen, diesen Bereich mal zu betrachten. Könntet ihr im Interview darüber sprechen?
Also die hat das. Ja, und das trifft es total. Also die Aufklärung vor allem unter dem medizinischen Fachpersonal fehlt komplett. Also überhaupt die Forschung fehlt komplett gefühlt. Es wird erst seit so 20, 30 Jahren mehr über den weiblichen Zyklus geforscht, aber da vor allem in Richtung Kinderwunsch, vielleicht auch Krankheiten. Aber dass der Zyklus nicht nur zum Kinderkriegen da ist, sondern auch in all den anderen Zyklustagen Einfluss auf uns hat, auch wenn wir keinen Kinderwunsch gerade haben, das wird irgendwie komplett ignoriert bisher. Und deswegen fehlt da auch total das Wissen und total die Aufklärung. Und wir Frauen werden da oft ja einfach damit alleine gelassen. Und das ist schon sehr schade. Und dafür versuche ich eigentlich einzustehen, dass Frauen dann ja einen Punkt finden, wo sie sich wieder gehört, gesehen fühlen, wo sie mitkriegen, okay, man kann auch was machen und ist dem Ganzen nicht so ausgeliefert.
Ja, Eine andere Teilnehmerin schreibt auch nochmal, das habe ich mich ja manchmal auch gefragt, gibt es ein Normal an Beschwerden und ein zu viel? Und ist das ein individuelles Empfinden? Das ist wieder dieses, es wird uns ja immer gesagt, komm, das ist normal, ja. Oder gibt es, das ist normal, das kannst du aushalten, aber ab Zeitpunkt X ist es zu viel und du solltest dann mal was machen? Also was kannst du uns jetzt empfehlen? Schießen los, was ist das, was du deinen Freundinnen dann gesagt hast?
Also ja, ganz früher war ich auch der Meinung, beiß die Zähne zusammen und durch. Das ist quasi so ein Ding, was alle Frauen erleben, bis ich dann mich immer mehr damit beschäftigt habe und festgestellt habe, okay, es gibt ganz viele Frauen eigentlich auch, die gar keine Beschwerden haben. Also es geht auch komplett ohne Beschwerden. Und wenn man mal ganz logisch daran geht, dann ist es ein ganz normaler biologischer Prozess, der in unserem Körper stattfindet, genauso wie Verdauen, genauso wie Atmen, genauso wie Denken. Und warum sollte dieser eine Prozess Beschwerden machen dürfen? Und bei einem anderen sind wir aber, sobald er Schmerzen macht, wenn wir beim Atmen Schmerzen haben, sind wir halt, oh Gott, ich muss zum Arzt. Und ja, wir werden sofort ernst genommen. Ja. Wenn ich bei der Verdauung krasse Schmerzen habe oder Beschwerden damit habe, dann gehe ich auch zum Arzt, zur Ärztin und werde ernst genommen. Aber bei der Menstruation komischerweise nicht. Und das ist etwas, wo ich mir sage, das ist nicht logisch. Also es ist ein biologischer Prozess und der sollte keine Beschwerden machen. Und inzwischen bin ich komplett überzeugt davon, jeder biologische Prozess, der im Gleichgewicht ist, wo die Hormone im Gleichgewicht sind, wo wir auch im Einklang mit dem Prozess leben, sage ich mal, also so, dass es für den Körper auch gut ist, dann macht er keine Beschwerden. Und ich bin das lebende Beispiel, dass es geht. Von krassen Beschwerden hin zu einem Leben komplett ohne. Und viele meiner Teilnehmerinnen auch. Von daher, sobald du davon Schmerzen sprichst und nicht mehr von einem Druck oder Ziehgefühl, sobald es deinen Alltag erschwert, ist es schon zu viel.
Okay. Und was kann ich jetzt meinen Teilnehmerinnen, wenn die dich hören, also was können die ändern jetzt, dass es besser wird? Ist wahrscheinlich jetzt nicht so schnell gesagt.
Ja, es kommt ein bisschen immer drauf an, was sind eigentlich die Beschwerden und was sind vor allem die Ursachen. Also ich habe so ein paar Stellschrauben rausgefunden, an denen es meistens liegt, aber jede Frau hat eben so ihre eigenen Stellschrauben. Bei der einen ist es vielleicht das Stressmanagement, ja, dass die schwer entspannen kann und der Körper deswegen in so einer Grundanspannung die ganze Zeit ist. Mhm. Und wenn die Gebärmutter die Periode abfließen lassen soll, muss sie sich eigentlich anspannen, locker lassen. Und wenn wir eine große Grundanspannung haben, weil wir so dauergestresst sind, so ein Gedankenkarussell die ganze Zeit haben, kann die Gebärmutter dieses Lockerlassen nicht machen. Okay. Das heißt, es fällt ihr viel schwerer, die Periode abfließen zu lassen. Es kommt automatisch zu Schmerzen. Bei anderen Frauen ist es vielleicht, dass die Ernährung ein bisschen verändert werden darf, dass sie ein, zwei Sachen weglassen dürfen, zumindest vor der Periode oder reduziert essen sollten, weil es innere Entzündungen fördert, was sie zu sich nehmen, oder vielleicht auch, dass sie ein, zwei Sachen hinzufügen dürfen, weil unser Körper ja über den Zyklus hinweg ganz viele Hormone ständig auf- und wieder abbaut. Dafür brauchen wir Grundbausteine, die wir über die Ernährung zuführen. Mhm. Und wenn wir halt relativ restriktiv essen oder eine Diät haben, wenn wir vegan, vegetarisch uns ernähren, dann fällt es schwer, bestimmte Grundbausteine zu uns zu nehmen, die der Körper aber für die Hormone braucht. Und wenn er die nicht bekommt, kommen wir in ein hormonelles Ungleichgewicht, kann auch zu Beschwerden führen. Also es ist immer die Frage, wo kommt die Frau her, wie sind ihre Lebensbedingungen, ihr Lebensstil gerade und was könnte die Ursachen sein? Und das kann man gerne zusammen herausfinden, aber es gibt keine Pauschalantwort. Also ich sage gerne, es gibt so drei Schritte, die man gehen kann. Mhm. Als allererstes empfehle ich, dass ihr rausfindet, was hilft euch in dem Moment, wo ihr akut unter euren Beschwerden leidet. Und da gibt es wirklich eine große Bandbreite an Möglichkeiten, sowohl bei Regelschmerzen als auch bei Stimmungsschwankungen. Ja. Im Internet heißt es ja immer Wärmflasche, Tee trinken, Schmerzmittel und das war's quasi. Und es gibt aber noch viel mehr. Du kannst mit Atemübungen arbeiten, um den Schmerz quasi wegzuatmen. Du kannst bestimmte Positionen machen, um dein Becken zu entspannen, dein Beckenboden auch zu entspannen, damit die Schmerzen weggehen. Also da ist einfach viel mehr möglich. Und wenn du einmal für dich die richtige Methode gefunden hast, um deine Beschwerden zu lindern, dann merkst du plötzlich, ich habe Einfluss. Ich kann was bewirken, ich bin dem Ganzen nicht mehr ausgeliefert. Mhm. Und das motiviert dich dann, in die zweite Stufe zu gehen. Ich rede so von 3-Stufen-Modell. Und die zweite Stufe heißt Vorbeugen. Also nicht mehr darauf zu warten, dass die Beschwerden kommen, sondern dann auch zu sagen, okay, aber irgendeine Ursache hat's ja und vielleicht packe ich mal bei der Ursache an. Also das Unkraut nicht nur oben abschneiden, sondern an der Wurzel tatsächlich rausziehen. Und dafür brauche ich aber die Motivation und den Glauben auch an mich, dass ich das schaffen kann. Deswegen als erstes Beschwerden lindern, mitkriegen, ich habe Einfluss. Einen zweiten Schritt dann, okay, und jetzt möchte ich weiter vorne im Zyklus auch schon angreifen, weil nämlich die Ursachen sich über den Zyklus hinweg aufbauen. Ja, also tatsächlich darf ich ab Zyklus Tag 1 schon dafür sorgen, dass im nächsten Menstruation oder in der nächsten PMS-Zeit keine Beschwerden kommen. Und wenn ich das dann für mich entwickelt habe, rausgefunden habe, wo sind meine Ursachen, präventiv daran gegangen bin, dann kann ich anfangen, Stück für Stück zu gucken, okay, und was ist jetzt eigentlich noch nötig, um die Zyklusgesundheit, die ich aufgebaut habe, zu halten quasi. Also, dass es nicht mehr so ein ständiger Aufwand immer ist, weil wir haben schon super viele To-Dos auf unserer Liste, gerade als Mütter, weiß ich ja auch, ich habe auch zwei kleine Kinder. Und dann auch noch zu sagen, okay, und jetzt muss ich mich noch täglich um meinen Zyklus kümmern, ist echt, da haben die meisten keine Lust drauf. Und deswegen ist die dritte Stufe, die ich empfehle, dann Routinen zu entwickeln, die zu dir und deinem Leben, deiner Persönlichkeit, aber auch deinem Lebensstil passen und deinen Rahmenbedingungen. Und da ist oft Kleinigkeiten, die nur nötig sind, sobald ich verstanden habe, was meine Stellschrauben sind. Also ich kann ja mal von mir reden, meine absolut größte Stellschraube ist tatsächlich der Schlaf. Habe ich früher nicht ernst genommen, war immer in einem Schlafdefizit. Jetzt ist es Schlaf meine oberste Priorität. Und in einem Podcast von dir, in einer Folge habe ich mal gehört, dass, ich weiß nicht, ob du oder deine Kollegin das war, aber dass ihr noch mal eine Stunde geschlafen habt, bevor ihr die Kinder von der Kita abgeholt habt, dass ihr euch das gegönnt habt. Genau. Und da dachte ich mir, oh ja, das ist so genial.
Ja, ja.
Und habe das auch gemacht. Und es geht mir einfach viel besser, weil mein Körper eben regenerieren kann. Und ich dem diese Regeneration auch gönne. Und Faktor Nummer 2 ist tatsächlich der Kaffeekonsum bei mir. Also wie viel Kaffee ich trinke, weil das nochmal meinen Stressfaktor auf biologischer Seite zumindest deutlich erhöht. Ich habe zwar das Gefühl, ich halte besser durch, aber für den Körper ist Kaffeetrinken immer Stress, weil Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist das, was uns von Kaffee wach macht. Und das bedeutet dann, dass der Körper noch gestresster ist, als er eh schon ist und Grundanspannung erhöht wird etc. Also da so ein Rattenschwanz nachzieht. Und wenn ich diese 2 Faktoren regelmäßig beachte, wie viel Kaffee ich trinke, wie viel ich schlafe, dann reicht das quasi für mich schon, um keine Beschwerden mehr zu haben. Aber dafür musste ich vorher erstmal aufräumen.
Cool, ich trinke mal kurz einen Schluck Tee. Ja, Wahnsinn. Also ich erkenne deine Herangehensweise natürlich, was ja auch total klar ist, auch aus unserem Glückseilen-Programm wieder und finde das ganz toll. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es auch wirklich, dass dieses sich jeden Tag um den Zyklus kümmern gar nicht um den Zyklus kümmern nur ist, sondern um sich, oder? Kann das sein?
Ja.
Dass wir uns um uns kümmern.
Genau, und das ist ein großer Gamechanger. Wenn ich anfange, nicht mehr zu sagen, okay, der Zyklus, das ist ja nur Beschwerden und ich muss was machen, damit es mir besser geht und der mir nicht mehr ständig Steine in den Weg legt, sondern zu sagen, okay, ich fange jetzt eigentlich an, mich um mich selbst zu kümmern, weil ich sage, Zyklusgesundheit ist eigentlich immer Selbstfürsorge und Gesundheit insgesamt. Also dein Zyklus sagt dir eigentlich, wie es deinem Körper insgesamt geht, weil der Zyklus ist einer der unwichtigsten Prozesse fürs akute Überleben. Und deswegen ist es auch der Prozess, der als erstes in Wanken kommt, wenn Mangel, wenn Beschwerden, also wenn irgendwas in deinem Körper aus dem Gleichgewicht gerät. Und deswegen ist der Zyklus eigentlich ein bestes Feedbacksystem, wie es dir insgesamt geht. Deswegen leiden viele Frauen, die früher vor der ersten Geburt vielleicht Menstruationsbeschwerden hatten, also mit Regelschmerzen zu kämpfen haben, haben nach der Geburt vielleicht nicht mehr so viele Regelschmerzen, aber plötzlich kommt das Psychische hinzu, weil sie nämlich viel schneller an ihre Grenzen kommen und viel schneller die Hormone nicht mehr im Gleichgewicht sind. Und dann dieser Gedankenkarussell, depressive Verstimmung, vielleicht auch aggressive Wutausbrüche, die vor der Periode kommen. Also wenn man viel schneller in die Überforderung fällt, weil einfach der Puffer weg ist, den das Kind quasi oder die Familie jetzt noch mit aufbraucht. Und sich um den Zyklus zu kümmern, heißt immer, sich auch um sich selbst zu kümmern. Und das ist eine total schöne Entwicklung, wenn ich mit den Frauen arbeite, zu sehen, am Anfang schimpfen sie über ihren Zyklus, verbinden Zyklus ist 1:1 Beschwerde und plötzlich zu sehen, ach nee, das heißt ja eigentlich, mich selber verstehen lernen, viel schneller rausfinden, wo sind meine Grenzen, die dann auch einzuhalten und zu respektieren und mitkriegen, das lädt meine Akkus auf. Ich bin auch in allen anderen Lebensbereichen plötzlich viel fitter, motivierter, selbstbewusster und habe mehr Vertrauen auch in mich selbst, dass ich das schon gehandelt kriege. Und das ist eine wunderschöne Entwicklung, wo ich jedes Mal Gänsehaut kriege, wenn ich darüber rede.
Ja. Glaube ich dir sofort. Und für mich hat das auch, wenn ich dich so sprechen höre, auch was damit zu tun, dass ich das integriere, dass der Zyklus nicht der Zyklus, der blöde Zyklus, jetzt kriege ich wieder meine Tage, das ist sowas, was über mich kommt, sondern das bin ja ich. Also das ist ja, das sind meine Prozesse. Dass ich das, hat das was mit auch Akzeptanz zu tun, dass ich akzeptiere, dass es zu mir gehört vielleicht, oder?
Ja, total. Und ich spreche da immer ganz gerne davon, dass wir so 2 Seiten der Medaille haben. Also viele verbinden ja Zyklus nur mit Menstruation. Aber der Zyklus ist ja noch viel mehr. Der ist ja in all den Tagen, wo wir keine Periode haben, beeinflusst der uns ja auch. Das heißt, die Tage, wo ich hochmotiviert bin, wenig Schlaf brauche, mich total sexy in meiner Haut fühle, das ist auch der Zyklus. Das schenkt uns das Östrogen. Und das Östrogen kriegen wir nur in diesem Peak, weil wir einen Eisprung haben. Und einen Eisprung haben wir nur, weil wir einen Zyklus haben. Ja. Und wenn ich das verstehe, dass der Zyklus mir auch ganz viel Lebensfreude und ganz viel Wohlgefühl in mir selbst und mit mir selbst schenkt. Also, dass da noch eine andere Seite der Medaille ist und dass die schlechte Seite der Medaille, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass ich die aber auch reduzieren kann und in den Griff kriegen kann, dann ist das total genial, weil plötzlich ist das was, was mich stärkt und was, was mir zeigt, dass ich mich wohlfühlen kann in meiner Haut. Und ja, das ist ein Teil von mir.
Ja. Weißt du, was ich auch total schön finde? Seit wir haben das auch, glaube ich, bei dir im Podcast gehört, also und haben uns dann auch, also über die Jahre dazu eine Meinung gebildet, Kathi und ich. Und zwar planen wir auch, soweit es geht, unsere Unternehmensaktivitäten nach unserem Zyklus. Also manchmal geht's ja wirklich nicht gut, je mehr man dann auch als Unternehmerin macht. Aber wir versuchen dann zum Beispiel, wenn eine gerade ihre Blutung hat, dann die nicht an die Front zu schicken. Also das, ich möchte das dann gar nicht. Ich will dann, und das gönne ich mir auch inzwischen, dass ich dann so eine Kuschelzeit mache, mich im Jogginganzug vor meinen Computer setze mit meinem Tee und dann gar nicht mich so rauswage, lieber mich im Hintergrund halte. Und früher dachte ich, ich muss immer vor. Also ich war ja auch in einem großen Unternehmen wie du und hab mir dann immer gedacht, und es wird ja auch natürlich keine Rücksicht genommen. Und ich selber habe auch keine Rücksicht auf mich genommen. Und das machen wir tatsächlich jetzt anders. Was sagst du dazu?
Schön. Total genial. Und gerade wenn man sich da reinteilen kann, dann ist es natürlich noch besser und Rücksicht drauf genommen wird. Aber ich finde, da sprichst du auch einen wichtigen Punkt an. Solange ich keine Rücksicht auf meinen Körper nehme, kann ja auch kein anderer Rücksicht drüber nehmen. Die anderen wissen ja nicht, in welcher Zyklusphase ich bin. Die wissen nicht, wie es mir gerade geht, wenn ich nicht darüber rede. Und deswegen ist der erste Schritt, das für mich selbst zu erkennen. Und der zweite Schritt ist dann aber auch, das zu akzeptieren und nach außen zu kommunizieren, damit andere auch Rücksicht nehmen können. Ja. Also wie soll jemand einen Gegenüber wissen, wo ich gerade bin, was ich gerade brauche, was meine Bedürfnisse sind, wo auch meine Grenzen sind, wenn ich selbst nicht weiß. Ja?
Ja, total.
Wir wünschen uns ja immer, dass unser Gegenüber uns von den Augen abliest, wie es uns geht und was wir brauchen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ein Partner zum Beispiel, der hat keinen Zyklus, der hat das noch nie durchlebt, der weiß gar nicht, wie das ist und wie viel sich verändert in unserem Kuschelbedürfnis, in unserem Selbstbewusstsein, in unserer Empfindlichkeit vielleicht gegenüber den Macken des anderen, aber auch gegenüber Kommentaren. Ja, das einen Tag kann ich so ein flipsiges Kommentar total gut abtun, den nächsten Tag fange ich vielleicht an zu weinen oder bin total wütend darüber und denke mir, so, das geht ja gar nicht. Und das ist ein und dasselbe Kommentar. Und das liegt einfach an unserem Zyklus. Und wenn unser Gegenüber nicht weiß, in welcher Zyklusphase wir sind, dann ist der, also dann denkt der Mensch, also die ist aber launisch. Mal geht das, mal ist das nicht okay. Ich weiß ja gar nicht, woran ich bin. Und dann ist es einfach frustrierend in einer Partnerschaft auch.
Ja.
Von daher, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von dem eigentlichen Thema. Aber ich finde es total schön, wenn man merkt, in welcher Zyklusphase liegt mir was gut und danach dann auch anfängt, sich auszurichten. Selbst mit Kindern zum Beispiel. Also meine Kinder, ich habe zwei Jungs, die toben super gerne rum. Aber es gibt Zyklustage, wo ich mir sage, ich möchte heute nicht auf dem Spielplatz. Und dann können die noch so frustriert sein, aber dann sage ich, nein, heute gibt's Buchzeit zu Hause auf dem Sofa oder in eurer Kuschelecke. Ich kann heute nicht auf dem Spielplatz noch rutsche hoch und runter. Und dann auch nicht mir zu sagen, oh, ich bin eine schlechte Mama, weil ich das Bedürfnis oder das sind ja eigentlich Wünsche meiner Kinder nicht erfülle. Wir haben ja trotzdem gemeinsam eine schöne Zeit. Aber ich biete ihnen einfach Alternativen und ich zeige ihnen auch, dass man Rücksicht aufeinander nehmen darf, auf die Energielevel. Und ich hoffe, oder es fängt auch an, dass zumindest mein Großer dann auch mal sagt, er hat gerade keine Kraft für XY, er wünscht sich lieber was anderes. Und ich finde, damit sind wir ja irgendwie auch Vorbilder, indem wir zeigen, es ist okay, sich selbst einzugestehen, dass es heute mal nicht so klappt, aber dann gute Alternativen zu finden, damit es trotzdem schön wird.
Ja, also das Spielplatzthema ist ein totales Thema für mich. Ich mag nämlich per se keine Spielplätze. Und bis ich mir das mal zugestanden habe, und wir haben natürlich, waren wir mal auf dem Spielplatz, ich habe mir das dann irgendwie versüßt, die Zeit dort, aber ich habe es einfach nicht und mag es einfach nicht und ich habe auch wirklich, wie oft ich mich schon früher vor Jahren noch mit meinen Kleinen an den See geschleppt habe zum Beispiel, obwohl ich gar nicht wollte, meine Tage hatte und eigentlich zu Hause sein wollte. Also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Grenzen setzen, Selbstfürsorge, sich um sich kümmern und auch, da kommen Katja und ich immer mehr gerade auch mit Glücksheldin hin, so eine Selbstbestimmung zu leben damit, ja. Und durch diese Selbstbestimmung, indem wir auch wissen, was wir, was unsere Bestimmung ist, also wo wir hinwollen, was unser Sinn ist, was wir brauchen und an uns abgrenzen, sind wir, glaube ich, die besten Vorbilder auch für unsere Kinder.
Ja, ja, super, genau. Und da geht es ja nicht darum, egoistisch zu sein und über alle anderen hinweg zu bestimmen oder so, sondern da geht es ja wirklich darum, auch Kompromisse zu finden. Und ich sage ja nicht, nee, heute gibt's keinen Spielplatz, musst du zusehen, was du machst, sondern ich gebe ja eben Alternativen und ich sage, mein Akku ist heute so und so, wie ist denn deiner? Was können wir denn mit deiner vollen Akkuladung und meiner komplett leeren Akkuladung, was können wir denn machen, wo können wir uns treffen, schön, damit wir uns alle wohlfühlen damit? Ja. Und ja, ich finde, das ist eigentlich wirklich was, was man in der Schule hätte lernen müssen. Also ich habe es viel zu spät gelernt, dass man da auch auf solche aufpassen darf, weil dadurch ja so Sachen wie Wutanfälle bei den kleinen Kindern einfach nicht mehr kommen, weil deren Akkus einfach nicht so leer gefahren sind, ja, weil die Kompromissbereitschaft noch viel höher ist bis zum Ende des Tages. Aber auch bei mir, dass meine Ungeduld mit den Kindern deutlich geringer ausfällt und mein Frustrationslevel deutlich geringer ausfällt, weil ich auch merke, okay, wir sind ein Miteinander und nicht nur ich mache alles für sie und dann kommt noch nicht mein Danke zurück, so nach dem Motto.
Total, weil wir auch in der Erwartungshaltung natürlich sind, weil wir ja alles geben für die. Mhm. Also das ist ein Riesenthema und viele unserer Teilnehmerinnen, wenn ich die am Anfang frage, wer hatte denn überhaupt, wenn sie sagen, es fällt mir so schwer, für mich zu sorgen, es fällt mir so schwer, mich hinzulegen und zu schlafen, dann sage ich, ja, wie war es denn früher? Wurdet ihr belohnt dafür, wenn ihr euch um euch gekümmert habt oder wenn ihr geleistet habt? Natürlich, wenn wir geleistet haben und wenn wir gesagt haben, nee, will ich nicht, dann wurden wir als bockig abgestempelt.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Change, den wir gerade jetzt anfangen. Mhm. Das finde ich ganz toll.
Ja.
Du, und jetzt nochmal in Richtung Zyklus, was mich total interessiert noch, du sprichst ja ganz oft von den Zyklusjahreszeiten.
Mhm.
Und ich weiß auch noch, als wir uns zum Vorgespräch getroffen haben, hatte ich gerade, war ich gerade vor meiner Blutung und hatte total Hunger und habe die ganze Zeit gegessen und du hast gesagt, es ist total gut. Kannst du dazu nochmal was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich teile den Zyklus gerne in die 4 Jahreszeiten ein. Das heißt, dass wir im Laufe eines Zyklus durch alle 4 Jahreszeiten durchlaufen. Die Menstruation entspricht so dem inneren Winter. Der Eisprung dagegen, also auf der anderen Seite des Zyklus quasi, ist der innere Sommer. Und eigentlich reicht es schon, sich zu fragen, was mache ich denn in dieser Jahreszeit in echt, damit es mir gut geht, was verbinde ich damit? Und das entspricht meistens auch dem, wie wir in dieser Zyklusphase miteinander, mit uns selbst umgehen dürfen. Also zum Beispiel innerer Winter, die Menstruation, was machen wir im Winter meistens? Wir kuscheln uns zu Hause ein, wir trinken einen warmen Tee oder einen Kakao, im kleinen Kreis mit den Gemütlichen. Also es ist so kuschelig, Wärme, Selbstfürsorge, ja, das ist das, was wir mit echten Winter verbinden. Und so dürfen wir eigentlich auch mit uns umgehen, wenn wir unsere Menstruation haben. Danach kommt dann der innere Frühling, da fangen die Eizellen in uns an zu reifen, das Östrogen steigt und wir kriegen irgendwie wieder mehr Lebensfreude, genauso wie draußen die Blumen sprühen in uns plötzlich die Ideen. Wie manche kennen es, dass die 1000 Projekte anfangen und keins so richtig zu Ende bringen, das ist total normal in dieser inneren Jahreszeit, in der Zyklusphase, ist total okay. Wenn ihr Angst habt, euch zu verzetteln, schreibt einfach alle Ideen in ein Ideentagebuch oder sowas auf, dann gehen die auch nicht verloren. Und dann kommt der innere Sommer, also die Zeit so um den Eisprung, wo wir wirklich am meisten Kraft haben, sowohl körperlich als auch mental, wo wir super wenig Schlaf brauchen. Also tatsächlich der echte Sommer, lange Tage, kurze Nächte. So ist es auch in unserem inneren Sommer, dass wir da tatsächlich auch weniger Schlaf brauchen. Wir haben so das Gefühl, wir kriegen alles gewuppt. Und die meisten Frauen machen den Fehler und denken, das ist so das Normal, was wir immer erreichen sollten. Mhm. Und sind dann frustriert, dass sie in 3/4 des Zyklus nicht so viel Energie haben. Wenn ich aber sage, ja, das ist eigentlich 150% und in das, was ihr so im inneren Frühling und inneren Herbst erlebt, das ist eigentlich ein Normal. Mhm. Und ihr müsst nicht immer 150% leisten. Natürlich brennen wir dann ganz schnell aus, wenn wir das versuchen. Dann, das ist ein schöner Gamechanger für die Frauen, zu sagen, ah ja, okay, das ist jetzt meine Superpower-Tage. Ich muss gar nicht immer so ticken. Ich darf in anderen Tagen auch ruhiger sein. Das ist total erleichternd für sie. Und nach dem Eisprung, nach dem inneren Sommer kommt der Herbst. Und der Herbst hat mal Altweibertage, ne? Altweibersommer sagt man ganz schön. Manchmal kommen aber auch die Herbststürme und das sind eben so die großen Emotionen, die da über uns drüber weinen können. Wir sind deutlich sensibler. Ich suche immer nach dem richtigen Wort, weil empfindlich, sensibel, das ist alles so negativ konnotiert. Mhm. Aber eigentlich meine ich damit, dass wir viel feinfühliger werden für Sachen. Mhm. Also, dass wir Emotionen schneller spüren, dass wir auch viel schneller spüren, ob die Stimmung im Raum irgendwie gut ist oder nicht. Also auch mit unserem Gegenüber, dass wir empfindlicher sind auf die Tonlage unseres Gegenübers zum Beispiel, dass Geräusche uns schnell auch mal zu viel werden, dass wir deutlich mehr Schlaf brauchen. Also das ist eine sehr
seismografischer werden, wie so ein Seismograf.
Ja, das ist ein sehr schönes Wort, genau. Und das ist eben die Phase, wo ganz viele Frauen mit PMS, mit Stimmungsschwankungen, hohen Emotionen etc. zu kämpfen haben. Aber eigentlich liegt es daran, dass sie denken, all das, was bisher funktioniert hat, muss auch weiter funktionieren und komplett ignorieren, dass sie jetzt mehr Schlaf bräuchten, dass sie eigentlich auch mehr Kilokalorien pro Tag verbrauchen im inneren Herbst. Also tatsächlich, innere Herbst heißt 300 bis 400 Kilokalorien mehr essen. So, wenn wir immer dieselben Mengen essen, dann sind wir automatisch in einem Hungerzustand und wir alle wissen, dass wir hungrig, cranky sind, also dass wir da schlechte Laune haben. Und wenn ich also im inneren Herbst mehr esse, esse, worauf ich Lust habe, nicht nur das Süßes, sondern auch vor allem ganz viel mit Obst und mit Gemüse arbeite, wenn ich mehr schlafe in der Zeit und wenn ich anfange zu respektieren, wenn mir etwas zu viel ist und ich so das Gefühl habe, okay, jetzt bin ich hier überreizt oder jetzt bin ich überflutet, ich darf mich auch zurückziehen, dann kann der innere Herbst auch eine sehr, sehr schöne innere Jahreszeit sein. Und dann kommt die Periode mit dem inneren Winter und dann fängt wieder alles von vorne an.
Schön. Und kannst du noch mal was, weil das auch eine Teilnehmerin gefragt hat, genau, emotionaler reagieren, Dinge aussichtsloser, negativer, weniger lösungsorientiert sehen, hat sie geschrieben. Und dann schreibt sie noch, vielleicht gibt's gute Tipps, wie man besser damit umgeht. Zudem würde mich die Ernährung im Zusammenhang mit dem Zyklus interessieren. Hast du da noch Tipps, weil du schon gesagt hast, mehr Gemüse? Gibt's da irgendwie so von dir so ein Favorite, was du machst oder was du uns empfehlen kannst?
Ja, ich finde, auch da passen wieder so die inneren Jahreszeiten. Also zum Beispiel im Winter essen wir ja vor allem Eintöpfe, gekochte Sachen. Wenn wir uns quasi angucken würden, wie hätten wir uns noch vor 50 Jahren ernährt, als nicht alles in Gewächshäusern von sonst wo eingeflogen wurde, da hätten wir im Winter vor allem viel Kohl, Gemüse, Eintöpfe, also alles, was lang gekocht ist und was sich lange halten kann, so gemüselastige Sachen gegessen. Und auch das ist etwas, was wir im inneren Winter sehr gut vertragen, weil es schnell Wärme, schnell Energie dem Körper gibt, also tatsächlich auch die Kalorien schnell verwertbar sind und er ja viel Kraft für die Menstruation aufwendet. Also man sagt zwar immer, das ist ja nicht so viel Blut, was wir verlieren, aber trotzdem ist es ein Kraftakt, den der Körper hier gerade leistet. Das ist quasi, als wenn du Marathon läufst und nebenbei versuchst, noch ganz normal dein Leben zu retten. Das machst du ja auch nicht. Ja. Und weil aber keiner sieht, dass dein Körper im Inneren einen Marathon läuft, erwarten alle, ja, mach halt einfach so weiter wie sonst auch. Und wenn ich das aber berücksichtige, nein, mein Körper macht hier gerade mehr, leistet schon viel, also kann ich ansonsten in meinen anderen Lebensbereichen vielleicht nicht ganz so viel leisten, dann kommt da ganz schnell auch Ruhe rein. Und im Frühling würden wir anfangen, viel mehr Grünes zu essen, ja, viel mehr Kräuter zu essen, auch Rohkost zu essen, einfach weil die Salate wieder sprießen etc. Und so darfst du auch im inneren Frühling dich ernähren. Also das verträgt deine Verdauung in dieser Zeit tatsächlich auch. Während der innere Herbst ist tatsächlich wie im echten Herbst, fängt das auch an, dass wir wieder mehr Erde, Gemüse essen sollten. Also ich denke an Möhren, an Pastinaken, alles so, was in der Erde steckt und quasi dann geerntet werden würde im echten Herbst, dass wir aufs Obst auch mal achten, Fallobst etc. Also, dass wir einfach gucken, was ist so in dieser äußeren Jahreszeit fällig. Ja. Und das kann man ganz gut auch übertragen für die innere Jahreszeit, dass das in dem Moment auch am besten verdaut wird. Und zu dem emotionalen Part noch dieses ins Depressive zu verfallen oder diese Hoffnungslosigkeit, das machen wir ja immer dann, wenn wir das Gefühl haben, nichts verändern zu können, ne? Wenn wir das Gefühl haben, wir sind dem Ganzen ausgeliefert. Weil, also du hast ja quasi die drei Grundreaktionen immer. Also entweder stellst du dich tot oder du rennst weg oder du kämpfst. Ja. Und das kannst du auch auf deine Emotionen übertragen. Entweder wirst du wütend, weil Wut gibt dir die Kraft und die Energie, was zu ändern. Das wäre quasi das Kämpfen. Oder du wirst todtraurig und depressiv. Das ist quasi das Stillhalten und nichts machen. Und wenn sie das Gefühl hat, dass in dieser inneren Jahreszeit sie vor allem das Depressive, das Traurige etc. überkommt, dann ist das meistens ein Zeichen von, sie hat das Gefühl, sie kann an den Rahmenbedingungen hier nichts ändern, aber die Rahmenbedingungen sind gerade nicht ideal für das, was sie braucht, in dieser Jahreszeit zumindest. Oder vielleicht auch insgesamt, nur in allen anderen Zyklusphasen kann sie sehr gut drüber hinwegspielen.
Ja? Spannend, ja.
Genau, und sich dann einfach mal fragen, was sind so die Momente, wo diese Gefühle hochkommen, was sind so die Triggerpunkte, die Auslöser dahinter, also was für ein Thema steckt dahinter, fühle ich mich nicht gesehen, fühle ich mich nicht wertgeschätzt, habe ich das Gefühl, hier werden meine Grenzen ignoriert, gehe ich vielleicht auch regelmäßig über meine Grenzen und dann im nächsten Schritt aber auch zu gucken, okay, und wie kann ich das ändern, was habe ich denn eigentlich in meiner Hand, was kann ich machen, damit ich wieder in diesen Selbstwirksamkeit komme und wieder das Gefühl habe, ich kann das ändern und nicht mehr in die Depression verfallen muss.
Ja, ja. Spannend. Ja, also es passt total gut auch zu unserem E-Ansatz. Das heißt, ich glaube, das hilft unseren Teilnehmerinnen und auch unseren Hörerinnen wahnsinnig viel. Jetzt habe ich noch eine, also ich, mir gehen jetzt 1000 Sachen noch im Kopf rum, aber vielleicht jetzt noch 2 Fragen. Und zwar hat eine Teilnehmerin noch auf den Mittelschmerz, die Schmerzen beim Eisprung hingewiesen. Die waren bei mir übrigens auch lustigerweise stärker nach jeder Geburt, also nach Kind 3, ist jetzt das teilweise, wie auch unsere Teilnehmerin schreibt, schlimmer teilweise als Menstruationsschmerzen, wobei ich die auch nicht habe. Also ich, mir geht es sehr gut in meiner Menstruation, aber mein Eisprung ist teilweise krass. Warum ist das so?
Also Mittelschmerz ist ein Gefühl, was wir haben, was um den Eisprung herum kommen kann, aber nicht muss. Ich glaube, es sind so 10% der Frauen, die das mal erleben. Und er kann eben auch kommen und gehen. Also von Zyklus zu Zyklus kann es total unterschiedlich sein und auch von Lebensphase zu Lebensphase. Man ist sich nicht ganz einig, wo der ursprünglich herkommt. Ob das die Arbeit vom Eileiter ist, der sich quasi über den Eierstock drüber stülpt, damit dann die Eizelle, wenn sie springt, auch wirklich da drin landet. Also es kann sein, dass der Eileiter vielleicht verklebt ist, was ja nach der, also bei einer Schwangerschaft verschiebt sich ja alles im Körper, ja, irgendwo hin. Und danach bei der Rückbildung muss alles wieder zurück, wo es vorher war. Ah. Und die Bänder sind natürlich auch noch gedehnt. Es kann sein, dass es einfach nicht an Ort und Stelle ist mit all den anderen Organen, dass ein anderes Organ drückt. Also da empfehle ich immer auch mal zum Osteopathen, zur Osteopathin zu gehen, weil die dann nämlich gucken können, liegt alles da, wo es hingehört, und sind vielleicht auch Verklebungen da. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Follikel tatsächlich, also das Eibläschen, wo die Eizelle raushüpft, dass dies zu groß wird und wenn es platzt, dass es quasi wie bei einer Zyste sich ergießt im Bauchraum und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Also es ist meistens ein sehr schlagartig stechender Schmerz, der uns richtig die Luft raubt. Das kann hormonelle Ursachen haben, also dass ich in einer hormonellen Disbalance bin und dass deswegen quasi die Eizellen eher zu Zysten neigen. Es kann aber auch sein, dass die Gebärmutter an sich wieder viel zu angespannt ist und sich nicht bewegen kann, weil also zur Menstruation treibt sie ja quasi alles nach unten aus. Aber um den Eisprung herum macht sie eine gegenteilige Bewegung nach oben, um, falls wir Spermien bekommen, die nach oben zu bringen quasi, damit die auch die Eizelle befruchten kann. Also die Gebärmutter hilft da quasi mit. Und wenn die Gebärmutter jetzt aber eine große Grundanspannung hat, vielleicht weil wir in dieser Zeit denken, oh ja, wir können heute Bäume ausreißen, wir müssen überhaupt nicht auf Selbstfürsorge achten, weil ich kriege ja alles gewuppt, dann habe ich auch wieder eine große Grundanspannung, kann die Gebärmutter auch wieder nicht machen, was sie soll. Und das kann auch zu Schmerzen führen. Also es gibt ganz viele verschiedene Ursachen. Und da einfach mal in dich reinhorchen, was könnte denn da zutreffen und Stück für Stück das einfach auch ausschließen, empfehle ich immer, weil wir können meistens nicht reingucken.
Schön, danke dir. Und noch, mir ist noch eine Sache, eine kleine eingefallen. Wir haben vorhin nicht erklärt, was PMS, also falls eine noch nicht weiß, und PMDS ist. Nur, dass du das vielleicht noch mal kurz erklärst.
Ja, sehr gerne. Also PMS ist die prämenstruelle Syndrom, sagt man dazu. Also alles, was vor der Menstruation passiert, wird da zusammengefasst. Alle Beschwerden, die wir vor der Menstruation haben. Das ist aber keine Krankheit per se, sondern das heißt einfach, oh, das ist zufälligerweise alles zur selben Zeit im Zyklus.
Okay.
Und es gibt über 100, ich glaube inzwischen sind es über 160 Symptome, die darunter fallen. Also die können körperlich sich zeigen mit Kopfschmerzen, mit Nackenschmerzen, mit Rückenschmerzen, mit Unterleibsschmerzen, mit Wassereinlagerungen, Hautproblemen in dieser Zeit, Verdauungsprobleme etc. Aber es geht auch Richtung emotional, also dass ich vielleicht sehr mit innerer Unruhe zu kämpfen habe, dass ich, nächtliche Schweißausbrüche sind jetzt noch was Körperliches, aber dass ich viel auch mit Albträumen zu kämpfen habe, dass ich eben auch in diese depressive Verstimmung oder schnell in Wut, in Aggression umfalle, also dass ich meine Emotionen nicht mehr so im Griff habe etc. Also das sind, passt halt alles in dieselbe Zeit vom Zyklus, den inneren Herbst, die Herbstschirme, die ich vorhin genannt habe. Die Ursachen können aber ganz unterschiedlich sein. Also es ist nicht eine Krankheit, sondern es kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Eben mal vielleicht der Schlafmangel, das zu wenig Essen, hormonelle Disbalancen, dass wir einfach viel zu oft über unsere emotionalen Grenzen oder unsere Leistung auch hinweggehen, unsere Akku einfach nicht berücksichtigen, wie voll der gerade ist. Und PMDS, also die prämenstruelle Dysphorische Störung. Ich bin echt gut in komplizierten Begriffen. Ich verhaspel mich da immer. Das ist quasi dann wirklich eine Krankheit, weil da wird das Hormon, was wir in dieser Phase haben, das Progesteron, wird im Gehirn falsch umgewandelt und dockt quasi an den falschen Rezeptoren an. Und das kann dafür sorgen, dass die Stimmungsschwankungen extrem heftig in dieser Zeit sind. Also, dass ich mich wirklich überhaupt nicht mehr reguliert kriege, dass ich die kleinste Kleinigkeit mich so tief fallen lässt, dass ich das Gefühl habe, jetzt am liebsten sterben zu müssen, oder dass ich so extrem aggressiv werde, dass ich mich wirklich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle habe. Also das sind wirklich extreme Ausprägungen von einem. PMS ist so das kleine schnurrende Kätzchen, sage ich mal, und PMDS ist wirklich so der Tiger in dir, den du nicht mehr kontrolliert kriegst. Und da müssen dann tatsächlich auch Ärzte, Ärztinnen ran. Gibt leider noch sehr wenig Zentren in Deutschland, die sich damit beschäftigen, aber da gibt es inzwischen immer mehr Forschung, die auch wirklich hilft.
Toll, danke. Das war jetzt auch noch mal wichtig. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht und hilft, glaube ich, jetzt vielen da draußen auch noch mal ein bisschen zu sehen. Okay, also ich bin jetzt hier nicht unnormal. Es hat alles seinen Grund und ich kann auch anders mit mir umgehen. Und mir hat es jetzt auch wahnsinnig geholfen, weil ich habe ja zwei Töchter und einen Sohn und ich mache mir schon auch so ein bisschen Gedanken, was ich ihnen mitgeben will mit ihrem Zyklus, wenn der kommt irgendwann. Denn ich wurde ja auch, wie glaube ich viele andere, so erzogen, ach, hat sie ihre Periode, ist die ganze Welt marode? Oh, sie hat ihre Periode, also es ist jetzt, oh Gott, lass sie mal in Ruhe. Also eher Ausgrenzung, und ich möchte ihnen auf jeden Fall mitgeben, dass sie sich um sich kümmern, dass sie für sich da sind, dass das okay ist, dass sie ihre Bedürfnisse erkennen können. Und genau. Und ich glaube, der einzige richtige Weg ist, dass wir jetzt starten, das mit uns selber zu tun.
Ja, genau, und das auch vorleben. Und
Ja.
wenn man anfängt, in der Familie, in der Partnerschaft auch darüber zu reden, dann kann man eben auch anfangen, dass die anderen einen viel besser respektieren und auch fragen, ja, in welcher Zyklusphase bist du denn gerade? Ist das
Ja.
überhaupt okay, dass wir das machen, oder was brauchst du jetzt? Und ich empfehle auch immer ganz gerne, so wie so eine Zyklusuhr zu machen, ja, also eine Scheibe, auf der ich alle 4 Jahreszeiten draufschreibe, und dann kann ich vielleicht auch reinschreiben, was ich in der Zeit besonders gut
Ach,
kann oder
schön, das ist ja
was mir
verrückt.
besonders gut tut in dieser Phase. Und dann mache ich entweder mit einer Klammer drumherum, wo ich gerade bin, oder mit einem kleinen Zeiger, den ich dann verschieben kann. Also einfach da auch mal kreativ sein und basteln.
Toll, ja.
Und das irgendwo hinhängen in der Küche oder im Wohnzimmer, dass auch alle damit drauf gucken können. Und dann muss ich auch nicht immer drüber reden, weil wir kennen
Schön,
das ja gerade in den
ja.
Phasen, wo wir eigentlich Hilfe bräuchten oder Unterstützung und es uns nicht gut geht, da fällt es uns ja extra schwer, auf die andere zuzugehen und zu sagen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Und da
Ja,
hilft so eine Scheibe manchmal total, einfach nur dahin zu zeigen und dann, ah, okay, wissen alle
super.
Bescheid. Und wenn man das dann auch noch für Mama und für die Tochter und so weiter hat, dann
Ja.
wissen auch die Männer der Familie Bescheid. Und ja, da habe ich schon ganz viel positive Rückmeldung gehört, dass das das Familienleben sehr erleichtert hat.
Schön, das ist ein ganz toller Tipp zum Schluss. Vielen Dank dir. Und was ist, wenn jetzt Hörerinnen sagen, ach, zu Anne möchte ich gehen? Du hast ja auch ganz tolle Kurse und bietest ganz viel Unterstützung in dem Bereich an. Wo können die dich treffen?
Genau, also es kommt ein bisschen drauf an, was so deine Beschwerden sind, was deine Ursache sind, warum du überhaupt dich bei mir melden willst. Also wenn Regelschmerzen jetzt Menstruationsbeschwerden dein Problem sind, dann würde ich dir empfehlen, meinen kostenlosen Videokurs zu Regelschmerzen dir anzuschauen. Den findest du auf fraulichkeit.de/Regelschmerzen. Oder wenn es eher darum geht, okay, ich habe Stimmungsschwankungen, ich verstehe mich selbst nicht, mal Hü, mal Hott, und ich habe so das Gefühl, ich bin total unzuverlässig und verstehe mich nicht so richtig, dann empfehle ich das Zyklusrad, also dass ich mal jeden Tag mir 2, 3 Fragen stelle und zu gucken, wie verändert sich eigentlich all meine Grenzen, Stimmungen im Laufe des Zyklus. Und das kannst du auch kostenlos dir runterladen mit einem Videokurs dazu auf fraulichkeit.de/Zyklusrad.
Toll. Wow, toll. Anne, wow, ich bin total begeistert. Du hast so viele Fragen geklärt. Du hast für mich auch noch mal ein paar Fragezeichen gelöst, und es war so ein schönes Interview. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ich danke dir für die Einladung und vor allem auch die tollen Fragen.
Wenn du dieses Podcast-Interview cool fandst, dann gib uns doch eine Sternebewertung. Das hilft uns immer weiter, noch mehr gefunden zu werden von anderen Müttern. Und du kannst uns natürlich auch gerne an deine Freundin weiterleiten. Vielleicht helfen wir ihr irgendwie auch mit ihren Themen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, ja, wo auch immer du gerade dich befindest. Alles Liebe und ja, bis zum nächsten Mal. Deine Olivia von Glücksheldin.